Ganz guten, gesegneten Morgen wünsche ich euch. Und ich denke, es ist spannend, diese Serie aus diesem Buch Lohn der Ehre. Das ist heute der vierte Teil, den wir hören. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin voll begeistert von der Wahrheit Gottes, die hier wirklich zum Greifen kommt, die hier durchdringt. Und wie wichtig es ist, würde mich mal interessieren, wer von euch hat denn dieses Buch? Oh, doch einige. Und dem Rest empfehle ich es wirklich von ganzem Herzen. Lohn der Ehre von John Bevere. Es wird dich verändern, dieses Buch. Mehr als irgendetwas anderes. Gut, dann danke ich dem Vater im Himmel von ganzem Herzen, dass er die Worte von unserem Bruder Thomas jetzt sehr ernst genommen hat, denn er hat eigentlich schon gebetet. Und da schließe ich mich an und das spreche ich über euch aus, dass diese Worte, die ihr hört, euer Herz erreichen, dass ihr verändern könnt, wenn ihr etwas seht, was neu gerichtet werden muss. Neue Ausrichtung muss immer wieder mal sein, auch wenn man noch so lange gläubig ist, braucht man immer wieder von Zeit zu Zeit eine neue Ausrichtung. Und die, damit segne ich euch jetzt, mit der Erkenntnis dessen und mit dem Mut, es dann auch die Entscheidung zu treffen. Und zwar steht in 1. Timotheus 5, Vers 17 bis 18, ich lese von Manfred Roth die Übersetzung, er schreibt, die gut vorstehenden Ältesten sollen doppelten Ehrenlohns wert geachtet werden, besonders die, welche sich in Wort und Lehre abmühen. Und das ist auch die einzige Stelle in der Schrift, wo der Begriff doppelte Ehre mit Autorität verknüpft wird. Hier sind die gemeint, die uns beständig im Wort dienen und deren Hauptaufgabe es ist, uns zu lehren. Ihr wisst, es sind eigentlich immer drei Punkte über jeder Predigt. Autorität, es geht immer um Autorität, einmal über uns, einmal auf gleicher Ebene und dann die, die unter Autorität stehen. Und so fangen wir an mit dem ersten Punkt. Wie verhalten wir uns denn jetzt gegenüber unseren Leitern, unseren Pastoren? Natürlich mit Respekt und mit Achtung. Aber wisst ihr, Ehrerbietung, die zeigt sich ja nicht nur in dem, was ich tue, sondern sie zeigt sich auch in meinen Haltungen, da, wo niemand hingucken kann. Da legt sich das letzten Endes fest, ob ich ein Leben der Ehrerbietung führe oder nicht. Und zwar hat ein Dichter mal gesagt, ein Dichter namens Terenz aus dem Altertum, er hat gesagt, wenn zwei dasselbe tun, so ist es nicht dasselbe. Ich habe gedacht, das ist ein sehr, sehr weiser Satz. Das heißt, dass es nicht nur auf unsere Handlung allein ankommt, sondern auch darauf, aus welchen Motiven wir sie tun. Ja? Wo liegen die Motive? Sind die in Ordnung? Unser Tun kann sehr wohl in Ordnung sein, aber unsere Haltung, die kann so schief sein und so daneben. Ja. Und vielleicht merken wir es noch nicht mal immer. Man kann nach außen hin sehr vorbildlich erscheinen und sich auch geben in allem, was man tut und sagt. Das kann sein. Aber drinnen sieht es dann ganz anders aus. Da wird nur so ein äußerer Schein gewahrt. Oftmals sieht man das bei Ehen in der Welt draußen. Da ist schon vieles am Brodeln und am Kochen, aber nach außen hin tut man, als wäre alles in Ordnung. Ja, das ist nur so ein Beispiel jetzt. Aber in so einem Fall, wenn wir das jetzt auf uns hier umlegen, ist Ehrerbietung nicht unser Lebensstil. Und es fängt mit kleinen Dingen an, wisst ihr? Es sind nicht immer die großen Sachen, sondern oft brauchen wir Ausrichtung in kleinen Dingen. Zum Beispiel ehrt es den Prediger nicht, wenn während des Gottesdienstes mit dem Handy gespielt wird, wenn SMS versandt wird oder wenn ich rede ständig mit meinem Nachbarn. Das ist einfach mangelnde Ehrerbietung. Aber genauso greift es auch, wenn ich zu früh den Gottesdienst verlasse. Einfach aus irgendwelchen lapalen Gründen, wenn es gar nicht wichtig ist. Es gibt ja mal Dinge, wo Termine sind, wo ein Zug fährt oder was weiß ich, ja, oder ich irgendwo noch einen zweiten Termin habe. Das ist alles okay, das kann mal sein. Aber wenn ich das in Regelmäßigkeit tue, nur weil mich der Rest ja gar nicht interessiert, ist das nicht okay. Oder wenn ich zu spät komme und das oft und manchmal in Beständigkeit, das gibt es auch. Stell dir vor, auf deinem Arbeitsplatz würdest du jeden Morgen zu spät kommen. Das hätte wirklich Konsequenzen. Also warum gehen wir mit den Gottesdienstzeiten, die von unseren Pastoren und Leitern festgelegt werden, so lasch um? das ehrt sie nicht und das ehrt auch Gott nicht. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem noch lieb nachher. Es stellt sich auch die Frage, wie können wir denn unseren Leitern dienen? Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Und ich erinnere mich daran, dass wir vor 20, 22 Jahren, als Bernd und Iris beide noch berufstätig waren, den ganzen Tag gearbeitet haben und die Gemeinde wirklich in ihrer knapp bemessenen Freizeit aufgebaut haben, dass ich da mit ein paar Frauen zusammen einen Putzdienst organisiert habe. Und es sind immer zwei Frauen in der Woche nach Heißenbach gefahren, haben das Haus geputzt, Fenster geputzt, Tiere, Käfige sauber gemacht, was alles ansteht, gesaugt und so weiter, damit, wenn dieses Wochenende kam, unsere beiden wertvollen Geschwister da nicht die Zeit verbringen mussten mit Putzen, mit Aufräumen und mit all diesen Dingen, sondern dass sie freigesetzt waren für das, wozu sie gedacht waren. Und das hat wunderbar geklappt. Und so denke ich, kann jeder, der unter Autorität steht, der einen Leiter hat, auch mal gucken, wo kann ich dem dann mal helfen. Bei einer Frau ist es vielleicht so, wenn du weißt, da ist steht eine große Familienfeier an, vielleicht kannst du mal einen Kuchen backen oder mal helfen, Tisch decken oder so. Keine Ahnung, ihr kennt eure Leiter, ihr wisst, wo könnte man sich denn mal ein bisschen einbringen. Und wenn ein Leiter dir eine Aufgabe zuteilt, dann tu sie so gut du kannst. Such keine Ausreden, keine Ausflüchte, schieb's nicht auf die lange Bank, nimm es ernst. Und wenn es auch nur eine kleine Sache ist, die man dir aufträgt. Und rechtfertige dich nicht ständig damit, du hast keine Zeit, du musst ja dies, dies, dies und dies machen. Setze Prioritäten, das ist wichtig. Jetzt haben wir ja schon in den vergangenen 3 Predigten gehört, dass wir unsere Leiter ehren sollen. Und es sitzen ja jetzt hier auch einige Leiter, so ist es ja nicht. Jetzt muss man sich doch mal fragen, bei all der Ehre, die wir als Leiter kriegen, wie gehen wir denn damit um? Wie verhindert denn ein Leiter, dass sich eine falsche Haltung bei ihm einschleicht? Was kann er tun? Er muss die richtige Motivation im Herzen haben. Die gliedert sich in 3 Punkte. Einmal sollte jedem Leiter klar sein, dass die Mitarbeiter ja in erster Linie Jesus ehren. Wenn er oder sie geehrt werden, ja, es ist der Herr, dem wir letzten Endes dienen und den wir ehren. Und zweitens ist dem Leiter bewusst, welchen Lohn sie dafür erhalten. Wir können das auch bei Paulus sehen. Er sagt oft, ich suche nicht das Geschenk, sondern den Lohn, den ihr dafür von Gott erhaltet. Auch das ist ein wesentlicher Bestandteil, wie wir diese Ehre verarbeiten müssen. Letzten Endes ist alles Saat und Ernte. Und drittens vergisst der Leiter nicht, warum sie ihm dienen, nämlich um ihn freizusetzen für die Aufgaben, für die er bestimmt ist. Und stellt euch vor, ich denke so ans Büro, wenn da plötzlich keine ehrenamtlichen Helfer mehr wären, was hätte der Pastor da alles zu tun? Er müsste seine ganze Zeit damit verbringen, die rein praktischen Aufgaben zu lösen oder zu erarbeiten. Und somit bekommt er von all den vielen Helfern den Rücken freigehalten und kann die Dinge tun, wozu er bestimmt ist und wo er eingesetzt wurde für. Auch sucht ein Leiter nicht seine Ehre, denn das würde dem Wesen Gottes total widerstehen und widersprechen. Haben wir also immer Acht, dass wir nicht unsere Ehre suchen. Wir sind nicht wichtig, sondern das, was wir tun, ist wichtig. Und die Haltung, die wir haben, die ist wichtig. Der Herr suchte auch nicht Ehre von Menschen. Er hat gesagt in Johannes 5, Vers 41, ich nehme keine Ehre von Menschen an. Jesus hat alles an den Vater weitergegeben. Ja, und so sollen wir das auch tun. Ganz einfach, weil wir wissen, dass der Vater die Ehre, die wir an Jesus weitergeben, belohnen wird. Das heißt, er wird die ehren, die uns ehren. Lohn der Ehre. Und deshalb hab also Acht, dass du nicht aus irgendeinem anderen Grund Ehre suchst, gesehen wirst, dass man dich lobt und so weiter und so fort. Es gibt, das sind alles menschliche Regungen, aber das ist unser Fleisch, was diese Bedürfnisse hat. Das sollte nicht vom Geist her sein. Dann gibt es einen weiteren Aspekt in Hinsicht auf doppelte Ehre. Manfred Roth schreibt ja in Bezug auf 1. Timotheus 5, Vers 17 bis 18, die gut vorstehenden Ältesten sollen doppelten Ehrenlohns wert geachtet werden. Besonders die, welche sich in Wort und Lehre abmühen. Fand ich schon mal ganz interessant, diesen Satz. Ne? Er macht hier klar, dass es sich auch um greifbare Werte handelt. Das ist nicht nur jetzt so geistlich gesehen, sondern ganz praktische irdische Währung ist hier gemeint. Laut Paulus gab es hier auch verschiedene Stufen von Ältesten. Und einmal die, die vor allen Dingen in Wort und in der Lehrverkündigung betraut waren. Das heißt ja hier, das wurde mit mühevoller Arbeit gleichgesetzt. Und solche, die mehr mit praktischen oder Leitungsaufgaben zu tun hatten, aber nicht oder nur selten im Wort dienen. Paulus schreibt in Epheser 4, dass der Herr sie alle eingesetzt hat, nämlich als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ja, Jesus setzt die Menschen in den fünffältigen Dienst ein. Genauso wie wir das vor 2 Wochen gehört haben, dass er alle Obrigkeit einsetzt. Ja, man könnte zwar denken, ja, sind ja doch gewählt worden, aber letzten Endes heißt es, Gott hat diese Obrigkeit eingesetzt und Gott setzt auch die Leiter und Pastoren in unseren Gemeinden an. Sie holen sich diesen Dienst nicht selbst. Das müssen wir immer uns vor Augen halten. Und Gott sagt hier ausdrücklich, dass sie geehrt werden sollen, indem man ihnen doppelten Lohn zahlt. Natürlich hat es immer mal Menschen gegeben, die diese Autorität auch missbraucht haben. Wir wissen, Gott setzt sie ein, aber er ist nicht dafür verantwortlich, wenn die Menschen mit dem Amt, in das sie eingesetzt werden, nicht ordentlich umgehen. Dafür ist Gott nicht mehr verantwortlich. Aus Amerika haben wir das schon hier und da mal gehört, dass da Missbrauch getrieben wurde, was diese Ebene anbelangt. Und in Jesaja 56, Vers 10 und 11, da kann man nachlesen, wie Gott das sieht. Also ich will mir nicht vorstellen, wie diese Geschwister dann letzten Endes enden. Aber das ist auch nicht unsere Aufgabe, darüber nachzudenken. Das, Gott ist der Richter und er wird sie richten. Jetzt hat John Bevere hat erlebt, welche Konsequenzen sich ergeben, wenn man innerhalb der Gemeinden den Pastoren nicht den ihnen zustehenden Lohn zahlt. Und er hat eine Geschichte geschrieben in dem Buch, die fand ich sehr gut. Ich erzähle sie euch. Es dauert zu lange, sie vorzulesen. Also John hatte eine Einladung in eine Gemeinde und er sollte dort ein 4-tägiges Seminar halten. Diese Gemeinde hat einen Pastor und er und der Pastor, die kannten sich schon ziemlich lange. Und er hat ihm erzählt, dass sich die Mitgliederzahl zurzeit auf 120 befindet, aber sie schwankt immer so, mal 35 bis 120. Es ist also immer eine große Schwankung drin. Außerdem gelang es dieser Gemeinde auch nicht, Menschen aus der Umgebung zu erreichen. Als John vom Flughafen abgeholt wurde, da sagte der Pastor ihm, man habe kein Geld, um ihn in ein Hotel unterzubringen, sondern er sei bei ihnen, dem Pastoren-Ehepaar, untergebracht. Was auch hervorragend war, ist gut versorgt worden, es hat ihm an nichts gefehlt. Aber er hat festgestellt, dass der Pastor und seine Frau in sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen wohnten, dass sie wenig Besitz hatten, er fuhr ein altes Auto und diese Frau musste 15 bis 18 Tage im Monat im Reisedienst arbeiten, damit sie überhaupt leben konnten. Die Gottesdienste, die verliefen gut, schreibt er, aber er hat gespürt, dass da kein Durchbruch kam. Und er hat gebetet und Gott hat ihm ganz klar gesagt, dass der Pastor nicht angemessen von der Gemeinde bezahlt würde und dass der Grund sei, warum dort eine Blockade sei. John sollte darüber am Abend predigen und dann würde Gott das Hindernis hinwegtun. Jetzt hatte er ja wohl, denke ich mir mal, ganz bestimmtes Thema, über das er da 4 Tage lang gelehrt und gepredigt hat und er hat jetzt erstmal nicht gesehen, wie kann er das machen. Bis am Nachmittag der Pastor zu ihm kam und hat zu ihm gesagt, John, heute Abend hältst du die Opferpredigt. Und das war jetzt genau die Tür, die aufgehen musste, damit er das tun konnte, was Gott ihm eigentlich aufgetragen hatte. Gut. Am Abend hat er dann 45 Minuten genau über 1. Timotheus 5, Vers 17 gelehrt. Er hat die Gemeinde eindringlich zurechtgewiesen, hat gefragt, warum die Frau über einen halben Monat vom Ehemann getrennt arbeiten musste, damit sie leben konnten. Er hat ihnen klargemacht, dass die Familie gut finanziell versorgt sein sollte, so dass die Frau zu Hause an der Seite ihres Mannes bleiben könne. Dem Pastor jetzt war die Predigt unangenehm. Das kann man sich lebhaft vorstellen, wie der da gesessen hat. Er beschreibt, er wurde mal hochrot, er wurde mal ganz blass, ja, du kannst dich entspannen, es trifft dich nicht. Und er hat natürlich Angst gehabt. Nach dem Gottesdienst läuft wieder die Hälfte der Gemeinde weg. So kann man sich das vorstellen. Er hat das ja schon wohl öfter erlebt. Aber die Gemeinde hat an diesem Abend diese Predigt angenommen. Sie haben ihre Herzen aufgetan. Und als die Zeit des Opfers kam, da hat er schon den Leuten gesagt, dieses Opfer sei jetzt für ihren Pastor und für seine Frau, quasi so als Wertschätzung gegenüber Gott, dass er ihnen einen so guten Pastor gegeben habe. Nach dem Gottesdienst ist er ins Gemeindebüro gegangen und der Pastor war immer noch leichenblass, aber jetzt eher über die Tatsache, wie hoch das Opfer ausgefallen war. Es war 3-mal so hoch wie das beste Opfer, das sie je in all dieser Zeit eingenommen hatten. Und als John wieder zu Hause war, bekam er nach einer Woche eine Kassette zugeschickt von dieser Gemeinde. Darauf waren keine Predigten, also keine Predigt zu hören, sondern Zeugnisse über 2 Stunden lang über die finanziellen Segnungen, die im Laufe dieser Woche diese Menschen erreicht hatten. Und John sagt, hat da geschrieben, dass ihn das nicht erstaunt hat, wo aber die Tatsache, dass Gott das hier so schnell gemacht hatte. Also innerhalb einer Woche muss da Unglaubliches passiert sein. 3 Jahre später war er dort wieder zu Gast. Mittlerweile hatten sie ein Schulgebäude gekauft, sie hatten es renoviert. Die Besucherzahlen haben sich 5-facht und die Frau vom Pastor hat ihren Reisedienst aufgeben können und konnte zu Hause an der Seite ihres Mannes sein. Und die beiden waren gesegnet wie nie zuvor, denen ging es richtig gut. Und ich denke, das ist eine Geschichte, aus der kann man viel lernen. Und alle Gemeinden müssen da prüfen, wie sieht es bei uns aus. Ich denke, bei uns sieht es gut aus, das sage ich jetzt mal ganz kühn. Aber Ähnliches kann man auch bei Dr. Yonggi Cho erleben. Auch den führt er auf in seinem Wort und ich habe da schon einiges auch von gehört. Und John sagt, dass er beobachten konnte, wie die Männer, die Dr. Cho begleiten, voller Ehrfurcht und Achtung im Umgang mit ihm waren. Aber nicht nur im Umgang mit ihm, sondern auch mit denen, mit Geschwistern und Pastoren, mit denen sie in Berührung kamen, wo sie zu Gast waren in den Ländern. Ja, und sie ehrten andere und sind deshalb selbst sehr gesegnet, weil sie etwas verstanden haben. In dieser Gemeinde gibt es allein 50.000 Millionäre. Somit ist dort ein Segen gewährleistet, der fließen kann. Versteht ihr? Wir kriegen ja letzten Endes, wir dürfen gut leben und soll es auch gut gehen. Aber wir haben, wenn wir viel bekommen, dann haben wir auch viel wieder weiterzugeben, können viel Segen sein für andere Menschen. Und John schreibt hier, dass er einige Male der Gastgeber war von Dr. Cho. Und sie haben zusammen Golf gespielt und in Restaurants gemeinsam mit den Reisebegleitern von ihm gegessen. Er ist normalerweise mit einigen Geschäftsleuten und Mitarbeitern unterwegs. Diese Männer sorgen dafür, dass er in jeder Hinsicht gut versorgt ist. Sie kaufen ihm alles, was er benötigt und ich habe insbesondere bemerkt, dass sie sich bei Mahlzeiten niemals hinsetzen, bevor er nicht Platz genommen hat. Da habe ich gedacht, welch eine Achtung zeigen sie diesem Joe. Sie behandeln ihn mit größter Ehrerbietung. Könnte es sein, dass die Gemeinde, die in einem sehr armen Stadtviertel ihren Anfang nahm, deswegen so viele wohlhabende Mitglieder hat, weil sie ihrem Pastor so große Ehre erweist? Können wir mal fragen, ne? Al ist ein enger Freund von mir. Von ihm habe ich euch eine Geschichte vor 2 Wochen erzählt. Er ist Pastor in den USA und Mitglied des Vorstandes unseres Dienstes. Al nahm 1980 an den amerikanischen Amateurweltmeisterschaften im Golf teil. Er ist ein hervorragender Golfspieler. Dr. Cho spielt gerne mit seinen Freunden und Mitarbeitern Golf. Daher verband ihn eine besondere Freundschaft mit Al. Einmal waren Dr. Cho und seine Begleiter in den USA. Sie hatten sich unter anderem auch mit Al zum Golfspielen verabredet. Einer von Dr. Chos Begleitern stieg aus seinem Mietwagen und holte seine Golfschläger aus dem Kofferraum. Er hatte sich gerade in der Fifth Avenue in New York eine neue Designertasche für Golfschläger gekauft, die mehrere tausend Dollar gekostet hatte. Al wollte höflich sein und machte ihm ein Kompliment für seine schöne Golftasche. Plötzlich fing der Mann zu Als Überraschung an, seine Golfschläger aus der neuen Tasche herauszuholen. Als die Tasche leer war, nahm er Als Schläger aus dessen Tasche und fing an, sie in seine Designertasche zu stecken. Al sagte eindringlich, nein, hören Sie auf, was tun Sie denn da? Der Koreaner sagte, ich ehre Sie, ich möchte Ihnen diese Tasche schenken. Mein Freund versuchte, ihn aufzuhalten, aber er ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. Einige Monate später war Al in Korea und bereitete sich auf eine weitere Partie Golf mit Dr. Cho und seinen Begleitern vor. Er sah ein wunderschönes Paar Golfschuhe im Profishop stehen und sagte, wow, diese Schuhe sehen super aus. Einer von Dr. Joes Begleitern nahm die Schuhe sofort aus dem Regal und ging zur Kasse. Mein Freund sagte, nein, nein, ich brauche keine Golfschuhe. Ich habe doch nur gesagt, dass sie schön aussehen. Der Mann aber sagte, nein, mein Herr, ich ehre Sie. Ich möchte, dass Sie die Schuhe bekommen. Als Al mir diese Geschichte erzählte, lachte er und sagte, ich habe gelernt, in der Gegenwart von Dr. Joes Begleitern nicht mehr zu sagen, dass es mir irgendetwas gefällt, weil sie es mir sonst sofort kaufen. Diese Christen erweisen andere große Ehre und sind deshalb sehr gesegnet. Habe ich gedacht, wenn man das so liest, da könnte man eigentlich traurig sein, ja, über Menschen, die sehr karg geben, weil sie verpassen etwas. Sie verpassen die Gelegenheit, den großen Lohn zu erhalten, der doch denen verheißen ist, die die ehren, die Jesus zu ihnen gesandt hat. Das müssen wir uns merken. Das sind wichtige Passagen, die unsere Haltung und unser Denken verändern können. Und ich persönlich glaube, dass es da noch eine Menge Türen gibt, die wir auftun können und die wir noch nicht aufgetan haben. Aber wir lernen ja, der Deutsche ist ja in seiner Art doch sehr nüchtern und sachlich. Aber auch mit uns hat Gott Gnade. Matthäus 10, Vers 40 heißt, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wie gehen wir dann mit denen um, die er uns gegeben hat? Das ist wirklich eine große Frage, eine wichtige Frage. Und wir sollten sie uns immer wieder stellen, das immer wieder überprüfen. In Sprüche 3, Vers 9 heißt es, ehre den Herrn mit all deinem Besitz und den Erstlingen deines Ertrages. Wie gehen wir um mit all den Menschen? Ja, wie gehen wir mit Jesus um, der mir jetzt in Form meines Pastors, meines Leiters, meines Bruders, meiner Schwester, meines Ehepartners begegnet? Wie gehen wir denn mit ihm da um? Und es ist mir so eingefallen, dieses Weltgericht. Im Weltgericht sagt Jesus, ihn hat gehungert und er wurde von ihnen gesättigt. Er hatte Durst, man hat ihm zu trinken gegeben. Er brauchte Kleidung, man hat sie ihm gereicht. Er war im Gefängnis, man hat ihn besucht. Und dann fragen die zu Rechten, ja bitte, wann soll denn das alles gewesen sein? Denn sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben das ganze Menschen getan. Und dann sagt er zu ihnen, was ihr einem dieser, meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und wenn wir das immer gut überprüfen, was tun wir oftmals unseren Brüdern und Schwestern, Pastoren und Leitern an, indem wir nicht genug Ehre diesen Menschen geben, indem wir negativ über sie reden oder Kritik in unserem Herzen haben und. Brauche ich nicht alles aufzuzählen. Das kann sehr wohl der Fall sein. Das alles tun wir Jesus. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und wenn der Herr hier sagt, dass wir ihn ehren sollen mit dem Ertrag, ja, dessen, was wir haben, dann meint Gott sicherlich nicht, dass wir ihm Geld geben sollen. Denn er braucht keine irdischen Währungen. Aber es ist einfach so zu verstehen, dass wir unseren Zehnten, unsere Opfergaben, die sollen wir den Menschen geben, die er zu uns gesandt hat. Damit sie versorgt sind, denn sie sind eingesetzte Diener Gottes, das wollen wir nicht vergessen. Damit sie das tun können, wozu sie berufen sind. Sie bauen das Reich Gottes und sie erreichen Menschen. Und das ist das Hauptziel des Ganzen. Menschen zu erreichen, dass sie Jesus finden, dass sie sich bekehren. Und in 1. Korinther 9, Vers 14 sagt Paulus, dass die, die das Evangelium verkündigen, auch durch das Evangelium leben sollen. Und ich denke mir mal so, es wird vielleicht manch einem besser gehen, wenn diese geistlichen Gesetze mehr beachtet würden. Anstatt, dass man sich darüber ärgert, wenn wieder mal eine Predigt über Finanzen kommt oder Opferpredigten gehalten werden. Das wird ja jeden Sonntag hier getan. Denn das ist auch ein Teil des Evangeliums, das wollen wir doch nicht vergessen. Wir bringen Gott in so einem Fall nämlich die Ehre nicht, wenn wir uns darüber ärgern. Und Gott sagt ganz klar, dass wir ihn nicht betrügen sollen um den Zehnten und um Opfer. Das käme einem Raub gleich. Malachi 3. Tja, jetzt schauen wir uns die Menschen an, die die gleiche Autoritätsstufe haben wie wir. Und lesen Römer 12, Vers 9 bis 10, da heißt es, die Liebe sei ohne Falsch, hasset das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das heißt nichts anderes wie, wenn wir sie ehren, dass wir sie lieben sollen. Unsere Geschwister in Ehrerbietung einer dem anderen zuvorkommen soll. Wahre Liebe ist frei von Heuchelei. Die Definition von Heucheln, die ist verstellen, etwas anderes vorgeben, als man empfindet, vortäuschen von Dingen, die nicht ehrlich sind. Und wisst ihr, nach außen hin, da kann mich jemand ehren. Ich habe das schon erlebt. Da gab es eine Person, die hat mich nach außen hin geehrt. Sie war immer höflich, immer freundlich. Sie hat mir Komplimente gemacht. Plötzlich aber habe ich entdeckt, dass von dieser Person Verleumdungen, Anklagen über mich verbreitet wurden, die mich erniedrigt haben und gedemütigt haben. Das war der Sinn des Ganzen. Und ich habe erkannt, und Gott hat mir klar gezeigt, dass in diesem Herzen viel Bitterkeit war. Neid, Kritik. Aber die Person hat das so perfekt verborgen, dass es mich richtig erschrocken hat. Nicht die Tatsache, was sie über mich gesagt hat und was sie erzählt hat, sondern einfach die Tatsache, dass das da schon so lange in diesem Herz hat drin sein müssen. Und ich habe es gar nicht gewusst. Ich habe es gar nicht erkannt. Das hat mich sehr geschockt. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber das ist Heuchelei. Wisst ihr, das birgt keinen Lohn von Gott in sich. Und das Ganze hat wieder mal etwas mit Gottesfurcht zu tun. Und es heißt nicht umsonst in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Es ist wichtig, dass diese Gottesfurcht in unserem Herzen ist. Und ich kann nur sagen, in diesen 23 Jahren, in denen ich gläubig bin, habe ich öfter gemerkt, dass Bitterkeit eine Frucht hervorbringen kann. Es ist nicht immer so gewesen, aber sehr oft konnte ich das erkennen, nämlich die Täuschung. Der Mantel der Täuschung deckt die Bitterkeit zu. Indem ich nach außen hin lieb und freundlich bin, decke ich, es ist Täuschung, aber damit decke ich die Bitterkeit zu, ich verberge sie. Und nur die Furcht des Herrn, wenn wir die in unserem Herzen haben, die bewahrt uns echt davor, dass uns Täuschung geschieht, dass wir verführt werden auf dieser Ebene. Und wisst ihr, keiner von uns kann sagen, dass er sich nicht mal über jemanden ärgert, oder? Das wird immer wieder mal geschehen, das ist geschehen und es wird geschehen. Das ist nun mal so. Aber wichtig ist, dass wenn die Menschen uns zum Ärgernis werden, dass da oft hier so ein Kampf im Kopf beginnt. Du hast eine Diskussion mit jemandem gehabt und ach, die war jetzt gerade mal gar nicht gut. Dann gehst du nach Hause und dann lässt dich das ja nicht los. Du denkst wieder darüber nach und dann fallen dir plötzlich ganz tolle Argumente ein, wie du dich ja perfekt hättest wehren können, rechtfertigen können. Ja? Und dann spinnst du das Ding weiter. Die Diskussion geht im Kopf weiter. Und ich denke mir einfach, wisst ihr, wenn wir schon anfangen, uns in Gedanken zu rechtfertigen und wenn wir das fördern, diese Gedanken, dass wir das wollen, nochmal darüber nachdenken, wenn wir das entwickeln, wenn wir das ausbauen, dann entsteht da eine sehr ungute Saat. Und wenn wir das nur lange genug tun, dann fällt diese Saat nämlich da in unser Herz hinein. Und dann passiert etwas Fürchterliches. Dann werden unsere Motive verändert. Unsere Haltungen werden angeknackst und sind nicht mehr gut. Es prägt das. Deshalb denke ich, sollte man die Gedanken im Kopf schon eliminieren. Ich persönlich habe vor langen Jahren entschieden, dass ich Gedanken, die negativ sind, gerade wenn es in Bezug auf andere Menschen ist, habe ich mich entschieden, ich werde sie nicht zulassen in meinem Kopf. Egal, ob es die Gemeinde anbelangt oder mein Freundes-, Familien- und Verwandtenkreis oder die Nachbarn oder wen auch immer. Ich habe mich entschieden. Das heißt nicht, dass die Gedanken nicht kommen, aber ich kämpfe dagegen. So wie ich merke, ah, was machst du denn da, Angelika? Ups, hast ja schon wieder deinen gedankenfreien Lauf gehabt. Breche ich das sofort ab und weise wirklich den Feind in dem Namen Jesu hinweg aus meinen Gedanken. Und die Bibel sagt, wenn ich ihm widerstehe, dann flieht er von mir. Und wenn Dinge manchmal ganz besonders heftig sind, dann kommen die Gedanken auch nochmal. Die wollen wieder. Aber ich stelle dann fest, dass ich so in 2-3 Zügen das Ding wirklich platt machen kann. Immer die kommen, du fängst an zu denken, ups, du wirst schon immer viel früher wieder aufmerksam, was denkst du ja schon wieder daran, weg damit. Und dann suche ich mir positive Dinge heraus, die ich über diesen Menschen sagen kann, Gott bringen kann. Ich bete dann und lobe und preise Gott über dem Positiven, was diese Person hat. Und ihr dürft mir glauben, es hat in meinem Leben schon Personen gegeben, da habe ich 3 Tage lang suchen müssen, bis ich einen positiven Punkt fand. Hört sich jetzt grausig an, aber dann hatte ich einen. Und dann habe ich Gott über diesen einen Punkt gepriesen, gelobt, geehrt. Und plötzlich war ein 2. und ein 3. und 4. Auf einmal war mein Blatt voll mit positiven Punkten. Und ich sage euch, das verändert etwas in eurem Leben. Es verändert wirklich etwas. Also schaut nicht auf die Negativpunkte derer, die euch ärgern, verletzen, kränken, angreifen. Schaut nicht drauf. Das ist auch etwas, was wir lernen müssen. Ja? Wir brauchen Disziplin in unseren Gedanken, in unseren Haltungen, in unseren Entscheidungen. Wir brauchen absolut Disziplin. Sonst gewinnen die anderen Mächte Herrschaft über uns. Dann werden kleine Türlein aufgetan oder große. Das müssen wir nicht erlauben, denn der Sieg ist schon für uns bestimmt und in dem sollen wir auch leben. Paulus sagt, Psalm 34, unsere Lippen sollen nicht Trug reden. Wisst ihr, ich denke immer, was mir wichtig ist, ist, dass unser Alltagsleben, wirklich unser Christsein, alltagstauglich ist. Das heißt einfach, dass wir in kleinen Dingen anfangen, dass wir unser ganzes Leben, das wir leben, jeden Tag von morgens bis abends biblisch ausrichten. Stück für Stück, immer mehr und mehr in diese Wahrheiten hineinkommen. Und dass sie, diese Wahrheiten, ein fester Lebensgrundsatz, eine feste Straße sind, auf der wir leben und wandeln und gehen und laufen. Und das ist das Ziel, das Gott und der Heilige Geist jetzt mit uns haben. Und er steht uns ja jeden Tag zur Verfügung. Sagt ihm doch einfach mal, er soll euch mal eine rote Warnlampe anzünden, wenn ihr wieder mal total verkehrt seid und in eine Richtung lauft, wo er euch gar nicht haben will. Bis wir es manchmal merken, vergehen Tage, Wochen, manchmal sogar Jahre. Das kann schneller gehen. Also bei mir muss das immer alles schnell gehen. Ich will das immer schnell wissen, wenn ich was Falsches mache, damit ich das wegräumen kann. Damit will ich mich nicht belasten. Das soll mein Leben nicht füllen. Und das, denke ich, das will Gott, dass jeder von uns genau das auch tut. Viele von euch tun das, das weiß ich. Aber ich sag's trotzdem mal. In Philipper 2 heißt es auch, dass wir nichts aus Eigennutz und eitler Ruhmsucht tun sollen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wusstet ihr, dass Jesus uns höher achtet als sich selbst? Er war bereit, meine Sünden da ans Kreuz zu tragen, meine Krankheit zu tragen, meine Schwachheit auf sich zu nehmen. Er hat die Strafe, ja, und die war ja furchtbar, die auf meinem Leben lag, freiwillig auf sich genommen, ist damit ans Kreuz gegangen, hat diese Strafe voll erlitten, damit ich leben kann. Und so ist das bei jedem von euch, der Jesus in seinem Herzen hat. Jeder von euch kann das sagen. Ja, wisst ihr, wenn das nicht eine Tatsache ist, dass er uns höher achtet als sich selbst, hätte er doch gar nicht gebraucht. Ihm wäre es auch so gut gegangen. Er wäre auch das geblieben, was er war. Aber er war dazu bereit. Ja. In Römer 12, Vers 10 heißt das, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Wusstet ihr, dass Paulus bereit war, für immer von Christus getrennt zu sein, wenn dadurch nur seine Landsleute gerettet würden? Kann man in Römer 9, Vers 1 bis 3 lesen. Also, mich hat diese Bibelstelle schon immer sehr erschüttert. Wenn ich denke, Jesus ist mein Ziel, Jesus ist mein Herr, Jesus ist die Liebe meines Lebens, Jesus ist mein Ziel für alle Ewigkeiten, Jesus ist der Inbegriff all dessen, was ich erstrebenswert und habenswert finde. Alles, alles Gute und Positive, das ist Jesus für mich. So, dann sagt die Angelika, Herr, weißt du was, ich bin bereit, von dir getrennt zu sein, in alle Ewigkeiten, wenn du dafür nur Hadamar oder von mir aus ganz Deutschland errettest. Bin ich ins Schwitzen gekommen. Wisst ihr? Setzt euch mal da an. Ist ganz einfach, das zu tun. All das Ziel deines Lebens, das machst du platt. Für andere, die du gar nicht kennst. Die dir vielleicht sogar egal sind. Wisst ihr, ich habe gedacht, menschliche Liebe kann das nicht. Aber wenn die Liebe Gottes, die in unser Herz ausgegossen wurde, wenn die entwickelt wird, könnte man das Ding da vielleicht noch mal ein bisschen anmachen. Das wäre schön. Wenn die entwickelt wird, diese Liebe, so wie der Bruder Kniesel uns das so schön erklärt hat, dann sind wir mehr und mehr in der Lage, andere höher zu achten als sich selbst. Glaubt ihr das? Menschliche Liebe, die kann das nicht. Ja, da braucht ihr einer nur mal ein bisschen dumm zu kommen, dann sinkt die Sympathie gleich mal unter den Nullpunkt. Das geht so schnell. Also von daher, wenn wir nicht aus Liebe handeln, dann werden wir hart, dann werden wir unbarmherzig, wenn wir andere korrigieren sollen. Und das darf nicht sein. Wir kommen jetzt zu Menschen, die uns anvertraut sind. Wie gesagt, einige Leiter sitzen hier und welche sind im Begriff, in diese Position hineinzukommen. Und schon, ich möchte das trotzdem nochmal lesen, 10, da heißt es dann, Matthäus 10, Vers 40 bis 42, wenn jemand einen dieser geringen ehrt mit einem Becher kalten Wassers in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Und die Geringen in der Bibel, das Wort steht für kleine Kinder oder für einfach für Menschen, die unter Autorität stehen. Und er hat hier dieses Wort aufnehmen durch das Wort ehren ersetzt. Natürlich treffen wir da auch Leute, die von Autoritätspersonen falsch behandelt worden sind. Die missbraucht wurden, die enttäuscht wurden, verletzt wurden, die Wunden tragen, die die Freiheit nicht mehr haben, sich zu öffnen in Bezug auf den neuen Leiter. Aber ich lese euch da noch mal eine kurze Passage vor, wie Gott mit denen umgeht, mit den Leitern umgeht, die mit ihren anvertrauten Menschen so umgehen. Da heißt es in Matthäus 18, Vers 6 und 7, wer aber eines dieser Kinder, die mir vertrauen, vom rechten Glauben abbringt, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Schreckliches erwartet die, die andere zur Sünde verführen. Die Versuchung, Böses zu tun, wird es immer geben. Doch dem, der andere in diese Versuchung bringt, wird es schlimm ergehen. Hütet euch davor, auf ein einziges dieser Kinder herabzusehen. Jesus benutzt hier das Wort schrecklich und ich kann mir denken, dass das auch so sein wird. Ich möchte in den Schuhen nicht stecken, deshalb lasst uns immer gut prüfen und immer gut überlegen, wie gehen wir mit den uns anvertrauten Menschen um. Gott gibt Autorität weiter, klar, aber das hat seinen Sinn und sein Ziel, nämlich damit wir die Liebe, in seiner Liebe, die uns anvertrauten Menschen ja fördern, sie zurüsten, sie senden. Das ist der Grund, warum wir Autorität ausüben, warum wir Leiterschaft haben. Wenn diese Autorität allerdings missbraucht wird, um anderen zu schaden, dann ist das ein Angriff auf Gott. Und Jesus sagt selbst, was ihr einem meiner geringsten Brüder angetan habt, das habt ihr mir getan. So überdenke regelmäßig, wie du deinen Ehepartner, deine Kinder, auch deine Pastoren, deine Leiter und all die Menschen, die dir anvertraut sind, wie du mit ihnen umgehst. Letzten Endes sind Pastoren und Leiter doch von dem Wunsch geprägt, Kinder zu zeugen, geistliche, ja, versteht sich, sie in die Mündigkeit zu führen. Das nennt man geistliche Vater- und Mutterschaft. Doch es liegt nicht nur allein an diesem Vater oder an dieser Mutter in Christus, es liegt auch an den Kindern. Wie gehen die Kinder mit dem um, was man sie lehrt? In Abwesenheit des Leiters. Sind sie gehorsam? Führen sie das aus, was sie gelernt haben? Oder sind sie hochmütig, überheblich, stolz oder rebellisch? Ich denke, ganz wichtig ist es, dass alle geistlichen Kinder erkennen können, dass es einen Vater und Mutter in Christus geben sollte, die ihnen helfen zu wachsen und richtig zu handeln, sie wieder auf den rechten Weg zurückführen, wenn sie wieder mal ein bisschen Umwege gelaufen sind, sie zu korrigieren und so weiter und so fort. Wir sind da auch froh. Also ich bin froh, wenn ich Leute habe, die ich mal anrufen kann und kann fragen, hier, hör mal so und so, wie sieht das aus? Kannst du mir gerade mal weiterhelfen? Was würdest du denn in meiner Situation tun? Das ist wichtig. Es ist nun mal so, Menschen, denen Gott Autorität gegeben hat, die haben den Auftrag, andere zu korrigieren und sie auch zu disziplinieren. Das ist das Ziel der Autorität, nämlich andere voranzubringen. Wenn wir das vergleichen mit unseren Kindern, dann müssen wir uns auch fragen, wie erziehen wir denn unsere Kinder? Autoritär oder antiautoritär? Wenn du sie lieb hast, dann erziehst du sie autoritär. Natürlich ist es viel leichter, ein Kind machen zu lassen, was es will. Ich habe auch das oft erlebt, dass die mir sagen, das ist mir viel zu anstrengend. Ich räume selber auf, was soll ich einen langen Kampf führen, bis das Kind aufläuft und so weiter und so. Gibt es viele, viele kleine Dinge, die man da auch ins Geistliche gut übertragen kann. Hm? Tu das nicht, liebe Mutter und lieber Vater. Lass deine Kinder selbst aufräumen. Lass sie zu dir kommen, wenn sie fertig sind. Und dann ist das eine gute Sache. Auch die geistlichen Kinder. Lass sie selbst aufräumen. Führe sie dahin, aber du kannst nicht entscheiden. Du kannst keinen Druck ausüben und das solltest du auch nicht tun. Sie müssen das selbst wissen. Ich bin auch der Meinung, dass nur der korrigieren sollte, der auch liebt. Wenn wir es versäumen, für Menschen, die uns anbefohlen sind, egal ob in der Gemeinde oder zu Hause, wenn wir da versäumen, Gott um Liebe zu bitten für diese Menschen, dann wird das nichts. Dann werden wir eigene Ziele verfolgen, unsere eigenen Vorstellungen versuchen, in die Tat umzusetzen, im Leben dieses Menschen. Dann werden wir anfangen, Druck auszuüben und schieben und schieben. Und ich glaube, das ist von Gott so nicht gedacht. Letzten Endes werden viele Verletzungen dadurch entstehen und es bleibt manchmal so ein Riesenscherbenhaufen zurück. Das muss nicht sein. Menschen sind dann verunsichert, sie sind enttäuscht. Dann hat der nächste Leiter oder die nächste Gemeinde eine Riesenarbeit mit ihnen. Sicher werden die uns anvertrauten Menschen Fehler machen. Das ist ganz normal. Auch deine Kinder zu Hause, sie machen immer wieder Fehler. Sonst hätten sie keine Eltern. Wenn sie ganz selbstständig aufwachsen und sich versorgen könnten, dann hätte Gott eine andere Möglichkeit gefunden. Hat er aber nicht. Und so geht es auch im Geistlichen. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Sie würden ja nicht unter Autorität stehen, wenn sie keine Hilfe bräuchten. Sie sollen ja lernen von uns. Und wir sollen uns nicht über sie ärgern, wenn sie dann immer wieder dieselben Fehler machen. Immer mit der gleichen Liebe und der gleichen Geduld haben wir ihnen zu begegnen. Das ist so wichtig. Es gibt auch viele christliche Leitungsstile. Die Iris hat uns das an einem Zeltabend sehr, sehr schön erklärt. Wisst ihr, es gibt weltweit viele, viele christliche Gemeinden und viele Strukturen, wie eine Gemeinde geführt und gehandhabt wird. Aber John schreibt hier, es gibt zwei Hauptkategorien, wo man sie einordnen kann. Das ist einmal lebensspendend und einmal zerstörerisch. Und welchen Leitungsstil wir auch haben, die Entscheidung dafür, die bildet sich hier in unserem Herzen drin. Dann, wenn du die richtige Motivation hast, dann wirst du mit Freude miterleben, ja, wenn sie wachsen, sie reifen, die Kinder. Und wenn sie dich dann auch überholen, na Halleluja, dann hast du echt einen guten Job gemacht. Das ist das Ziel. Mein Ziel ist es immer, dass mich alle überholen. Wunderbar, da bin ich ganz besonders stolz und glücklich, wenn ich darauf gucken kann. Denn wir wollen sie doch, ja, gemäß Epheser 2, Vers 10, dahin führen, dass sie in den von Gott vorbereiteten Werken wandeln und laufen. Also, ich wünsche mir für meine ganzen Kinder, dass sie kein einziges dieser Werke verpassen, versäumen, weil sie Umwege laufen und haben es dann gerade mal nicht erreicht. Das auch für mich selbst, das ist ganz wichtig, dass wir diese Werke, die für uns vorgesehen sind, wirklich auch finden. Aber bliebe noch auf das Loben aufmerksam zu machen. Und ich denke, wenn wir loben, dann sollen wir das aus echtem, ehrlichen Herzen tun. Nicht zwischen Tür und Angel, lasch, gerade so nebenher. Hast du gut gemacht, gut, tschüss. Nimm dir Zeit, wenn du siehst, dass da etwas Lobenswertes ist. Und auch das muss man manchmal suchen. Aber wer sucht, der findet. Man findet Dinge, die man loben kann. Und das baut dein Gegenüber nämlich ganz enorm auf. Das hilft ihm, das zeigt ihm deine Wertschätzung, das zeigt ihm, du kümmerst dich um die Person, du machst was. Ja? Die Person ist dir nicht egal, sondern du hast Details erkannt, die sie selbst vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Das ehrt sie. Sorgen wir auch dafür, dass unsere Korrektur, wenn es dann mal nötig ist, auch ohne Anklagen vorgebracht wird. Wisst ihr, wir können ja so korrigieren und wir können so korrigieren. Und wenn wir die Anklage so vorbringen, dass der andere sagt, ach, was bin ich ja doch für ein schlimmer Mensch, ach, was habe ich ja wieder so Böses gemacht, dann hast du was verkehrt gemacht. Das ist es nicht. Denn du sollst nicht das Augenmerk auf den Menschen legen, sondern auf das, was er getan hat. Und das könnt ihr beide dann wunderbar zu Gott bringen und könnt das loswerden. Ja, also die richtige Sache. Sonst kommen die Selbstvorwürfe. Das habe ich sehr oft erlebt, dass Menschen zu mir gekommen sind und haben gesagt, oh, ich habe das und das gelesen und ich bin ja so schlimm und es wird ja nicht besser mit mir. Und dann sage ich immer, sei doch schon mal dankbar. Das ist doch etwas ganz Kostbares. Wenn du nur erkennst, dass da ein Punkt ist, der verändert werden musste, das ist schon Gnade. Puh, freu dich. Sag, komm, wir freuen uns jetzt gerade mal darüber. Ja? Und wir gucken gar nicht auf das, was du gemacht hast. Das bringen wir jetzt Gott. Gott vergibt es dir und du setzt neue Prioritäten in deinem Leben. Ich denke, Gott vergisst doch unsere Sünden auch. Oder sitzen hier leider, die keine Sünde haben? Glaube ich kaum. Ne? Aber ich möchte zum Abschluss noch einen Satz vorlesen. Da heißt es, Arbeitgeber, Pastoren und Leiter, auf euch wartet großer Lohn von Gott, der bereits in euren Mitarbeitern bereit liegt. Sichert euch diesen Lohn. Ehrt eure Mitarbeiter, wie und wo ihr nur könnt. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit und eine Weisheit, wenn wir das schaffen. Wenn dich also demnächst jemand ärgert und dich zur Ungeduld reizt, weil der Fehler schon, wer weiß, wie oft gemacht wurde, dann ehre diese Person, indem du geduldig mit ihr bist, immer noch liebevoll und ruhig bleibst, nicht brüllst und schreist, sondern denke daran, dass genau in dieser Situation du Lohn bekommst, wenn du denn dich richtig verhältst. Soll das eigentlich wert sein? Hier hat einer was vorgelesen mit, ich glaube der Bernd oder irgendwer was, oder was die Heike, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Wenn nach einem Gottesdienst ja dir 5.000 Euro gezahlt würden, wärst du in jedem Gottesdienst da, auch dann, wenn irgendwas ganz Wichtiges in deinem Leben wäre. So denkst du, sieh doch einfach mal diese Situationen, die erstmal nur negativ aussehen. Schau doch mal auf den Lohn, der dahinter liegt und steckt. Und streck dich nach dem Lohn aus. Dann wirst du plötzlich mal merken, wie diese Sache in sich zusammensackt und gar keine große Relevanz plötzlich mehr hat. Aber du entscheidest das. Das kann keiner für dich tun. Auch dein Mann nicht für dich oder die Frau nicht für den Mann. Ja, und ich denke einfach mal, es ist wieder dran zu gucken. Und ich denke, wenn da kleine Dinge sind, große Dinge sind, dann habt ihr das während dieser Predigt sicherlich erkannt. Und ich rufe einfach wieder auf dazu, sich zu entscheiden, einen Lebensstil der Ehrerbietung zu leben, das zu wollen. Wir sind alle auf dem Weg dahin und wir müssen alle einmal anfangen. Und wenn ihr das verstanden habt, was für euch für einen Lohn daraus auch erwächst und wie ihr in die Gnade und in das Gefallen Gottes hineinkommt, ich denke, er freut sich darüber, über jeden, der diese Entscheidung trifft und er steht bei Fuß, der Heilige Geist, um uns genau da an diesen Punkten zu helfen, wo wir da noch Mangel haben. Ich habe schon mal gesagt, vielleicht hast du schon Bereiche, wo du ehrst und wo du sehr respektvoll mit Menschen umgehst. Aber vielleicht gibt es da noch Bereiche, vielleicht sogar zu Hause, den Kindern gegenüber oder dem Ehepartner gegenüber oder Nachbarn, die nicht so wollen wie du gegenüber oder was auch immer. Ja, vielleicht hast du da Bereiche noch, wo du auch da sagst, gut, da werde ich etwas verändern. Ausrichtung neu, ja, Kurskorrektur, damit ich ein wirklich alltagstaugliches Christenleben vorweisen kann, für mich und vor Gott. Und das sollte unser Ziel sein. Denn unser Christsein besteht nicht nur sonntags hier im Sitzen und Hören der Predigt, sondern es besteht in jeder Minute unseres Alltags. Ist das so? Amen. So werden wir jetzt ein Lied hören. Und in dieser Zeit habt ihr die Gelegenheit, ihr könnt ans Kreuz gehen. Es ist immer gut, wenn man das tut, wenn man das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt tut, wenn man sagt, okay, ich habe mich entschieden, ich werde heute die und die Entscheidung treffen, aber ihr könnt das auch auf dem Platz tun, das ist mir egal. Tut es nur, wenn ihr erkannt habt, dass es da etwas gibt, was ihr Gott bringen solltet, wo ihr eine Veränderung anstrebt.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.